Fall Penrose Treppen. Ein Krimi von Adam Subotic.
Eines schönen Dienstagvormittags saß Alfred Polis, der Polizeihauptmann der kleinen, in norddeutschen gelegenen Stadt Batze, und las aus Langeweile die Berichte der vergangenen Fälle. Fall Fiona. An den Hund der unschuldig aussehenden Dame, der darauf dressiert war, Brieftaschen von Leuten zu klauen, erinnere ich mich noch gut. An den mit den beiden Bankräubern, die sich selbst im Tresorraum eingesperrt haben, an den auch. Die sind uns aber mächtig auf den Leim gegangen. Dann gibt es noch... Versuchte er sich zu erinnern, als ihm das Telefon geklingelt den Gedankengang unterbrach. Der rundliche Kommissar nahm den Hörer in die Hand. Hallo? Police am Apparat? Kommen Sie zum Stadtmuseum. Schnell! Das war sein Kollege, Inspektor Albert Hock. Bin in 8 Minuten da, antwortete der Kommissar und ging sofort los. Es waren natürlich keine 8 Minuten, denn ein so unsportlicher Mann wie der Kommissar braucht mindestens 3-mal so lange bis zum Museum. Die Treppen nicht mit berücksichtigt. Also, worum geht es? Schnaufte der Inspektor. Überzeugen Sie sich selbst, sagte der Museumsdirektor, der zusammen mit Herrn Hock im Manuel-Batzel-Museum wartete. Herr Polis bemerkte nichts Verdächtiges, doch der Museumsdirektor zeigte an die Wand mit den wertvollsten Sachen. Die Hand von Pharao Greif kann nix, der Fuß von Pharao Kekab war's, die Plingvase. Da fehlt ja etwas, schützte der Kommissar. Ja, das wertvollste Stück der Sammlung, sagte Herr Hock. Das Inka-Zepter, Sie wissen doch, das Zepter von Inka-König Quacocapozl. Der Kommissar nickte uninteressiert. Und das Ding wurde geraubt? Sehr scharfsinnig, sagte Herr Hock mit sarkastischem Unterton. Irgendwelche Spuren? Ein Haar, Fingerabdrücke oder so? Fragte der Kommissar. No, Signor Commissario, antwortete Herr Hock. Nur die von den Angestellten, die täglich hier sind, ergänzte der Museumsdirektor. Dann könnte es ja einer von denen sein. Sagte Herr Hock. Es gibt keine Spuren von Gewalt an den Museumstüren. Das Museum wird sowieso immer überwacht. Gehen wir dann zum Überwachungsraum und schauen, was die Kameras so alles aufgezeichnet haben, schlug der Kommissar vor. Der Überwachungsraum war ein kleiner, karger Raum aus Beton. Auf dem Boden war ein dunkelroter Teppich, der genauso aussah wie die kleine Decke, die Herr Polis seiner Katze quasi zu Weihnachten geschenkt hatte. An der Wand waren 6 Bildschirme montiert. Davor standen 2 Rollstühle und ein kleiner Tisch mit einem Computer. In einem der Stühle saß ein Mann. Er war Mitte 20 und hatte schon eine Glatze, die er mit einer hellroten Baseballcap zu verstecken versuchte. Darf ich vorstellen? Bob Fuchs, unsere Aushilfskraft über die Sommerferien, Student der Filmtechnik. Sehr erfreut, sagte der Mann zu den 3 Leuten im Raum. Der Kommissar kam direkt zur Sache. Zeigen Sie mal, was die Kameras letzte Nacht aufgezeichnet haben, sagte er dem Herrn Fuchs. Ich zeige euch mal eine merkwürdige Störung. Es könnte für Sie interessant sein. Der Mann klickte ein paar Mal und da erschienen auf allen Bildschirmen Kameraaufnahmen. Herr Fuchs spulte etwas vor. Bei 22 Stunden, 27 Minuten und 52 Sekunden wurde eine der Kameras plötzlich schwarz. Aber nicht wie bei einem Stromausfall. Es sah so aus, als hätte jemand Tinte auf die Kamera gespritzt. Wie jetzt? Tinte? Fragte der Kommissar skeptisch. Ja, genau, antwortete der Überwachungsmann. Beim nächsten Vorspulen rief Herr Hock plötzlich, ich sehe etwas. Wo? Was? Riefen alle 3 im Chor. Spulen Sie ein paar Frames zurück. Da sieht man auf einer tintenfreien Stelle einen Finger. Da ist ja ein Ring am Finger, erkannte der Kommissar. Deckt einer Ihrer Angestellten so einen Ring? Nein, antwortete der Museumsdirektor. Keiner von meinen Angestellten trägt so einen Ring. Oder besser gesagt, keine Angestellte, da die Fingernägel gefärbt sind. Herr Hock drehte den Kopf. Ich möchte euch mit meinem Allgemeinwissen nicht beeindrucken, aber diesen Ring kenne ich gut. Es ist nicht irgendein Ring, sondern ein besonderes Exemplar aus dem Juweliergeschäft Beckert. Den sollten Sie kennen. Herr Beckert ist bekannt als Herr der Ringe und beliefert mit seinem Schmuck die Reichen der Stadt. Diesen Ring gibt es übrigens nur in 10 Ausfertigungen und er müsste so um die 30.000 Euro wert sein. Der Kommissar sagte mit verspieltem Ton, jetzt wissen wir, dass es 10 mögliche Täter gibt und dazu auch noch Wohlhabende. Und weibliche dürfen wir annehmen. So ist es, freute sich Herr Hock. Na dann, auf Juwelier Beckert, rief Herr Polis. Als der Kommissar und sein Kollege beim Juwelierladen ankamen, stand Herr Beckert gerade pfeifend am Tresen und putzte einen goldenen Ring. Der ältere Herr war bekannt als Freund der Kinder. Die Kinder liebten ihn, weil er sie gerne als lustige Karikaturen zeichnete und gerne Lollis an sie verschenkte. Er hatte die Angewohnheit, auch seine Stammkunden als Karikaturen zu zeichnen, nicht zuletzt wegen seines schlechten Gedächtnisses. »Guten Tag! Was darf's denn sein?«, fragte der Juwelier, ohne von seinem Ring aufzuschauen. »Ich würde gerne wissen, welche Ihrer Kunden so einen Ring gekauft haben«, sagte der Kommissar und holte das Smartphone aus der Tasche, um ihm die Hand aus der Überwachungskamera zu zeigen. »Tut mir leid, aber ich gebe grundsätzlich keine privaten Informationen über meine Kunden an andere Leute weiter«, bedauerte der Juwelier, ohne sie mit dem Blick zu ehren. Als er dann mit Putzen fertig war, sah er von seinem Ring auf. »Oh, aber Sie sind ja der Kommissar. Ja, dann...« korrigierte er und holte seine merkwürdige Kundenliste. Es wurden 4 der Ringe verkauft. An Herrn Bayer, den Süßwarenhändler, an eine gewisse Maria Marie, an die Ehefrau des Restaurantkettenbesitzers Arthur Floyd, Andrea Floyd, und an eine Frau namens Isolde Bexbach. Also nur 3 mögliche Verdächtige. Ein Mann als Ringbesitzer fällt aus. Kombinierte Kommissar Police. Sie bedankten sich und fuhren sofort zu Frau Bexbach, die in der Nähe wohnte, wie der Juwelier ihnen verriet. Frau Bexbachs Haus war ein 6-stöckiges Gebäude, ohne Aufzug, und ihre Wohnung war ausgerechnet im 6. Stock. »Och nee«, jammerte der Kommissar. »Ein Stockwerk, 2 Stockwerke.« Als die beiden im 6. Stock ankamen, öffnete eine Frau die Tür.
»Sie sollte Bexbach«,
schnaufte der Kommissar nach den 6 Stockwerken. »Nein, ich bin Irina Bexbach«, sagte die Frau. »Isolde ist meine Schwester. Die lebt im Erdgeschoss.«
»Hätten wir das schon gleich gewusst«, ärgerte sich der Kommissar.
5. Stock, 4. Stock. Als der Kommissar unten ankam, fühlte er sich, als hätte er gerade einen Marathonlauf gerannt.
»Herr Inspektor«, fragte der Kommissar, »wer hat die Treppe erfunden?«
»Keine Ahnung. Heiße ich vielleicht Google?«, antwortete dieser. »Sagen Sie mir die Adresse und ich hau dem Kerl eine rein«, sagte der Kommissar. Als sie unten ankam, öffnete eine andere Frau die Tür. Sie trug ein Abendkleid und rote Stöckelschuhe. »Guten Tag, Frau Bexbach. Wir würden gerne Ihre Wohnung durchsuchen«, fing der Kommissar an.
»Aber wieso?«, fragte Frau Bexbach mit gezwungenem Lächeln.
Herr Police fand sie suspekt, entschuldigte sich und kam rein. Nachdem die Wohnung durchsucht wurde, fanden sie nichts, was mit dem Fall zu tun hätte, aber doch etwas, was vielleicht ein Fall werden könnte. Auf dem Weg zur Ausgangstür fiel dem Inspektor Hock nämlich auf, dass Vincent van Winzigs, der Koloss, an der Wand hing.
»Sie haben eine echte Vorliebe für Originale, Frau Bexbach.«
Sie lächelte und antwortete. »Hätten Sie so gute Kenntnisse der Kunstgeschichte, wie Sie vorgeben, wäre Ihnen klar, dass es eine schlechte Kopie ist.«
»Ach echt?«, fragte der Inspektor skeptisch und musterte das Bild genau.
»Frau Bexbach, ich werde später noch einmal wiederkommen und das Bild unter die Lupe nehmen. Ich glaube Ihnen. Fürs Erste. Haben Sie einen schönen Tag.« Dann fuhr das Duo zu Andrea Floyd. Diese wohnte in einer großen Villa zusammen mit dem Multimillionär Arthur Floyd, dem Restaurantkettenbesitzer. Als die beiden ankamen, stockte ihnen der Atem. Die Villa war riesengroß und wunderschön. Als das Duo immer noch unglaublich auf die Villa starrend aus dem Auto ausstieg, sprang plötzlich eine Siamkatze auf den Kommissar. Dieser geriet in Schwanken und die Katze fuhr die Krallen aus, um ihn zu kratzen, als Herr Floyd aus der Villa rannte.
»Böse Mietz, ganz böse, komm her«,
rief er der Katze zu. Die Katze gehorchte. »Katze, sitz«, die Katze setzte sich hin. »Katze, mach eine Rolle«, die Katze machte eine Rolle. »Und jetzt in die Nationalhymne von Italien«, da schien die Katze plötzlich überfordert zu sein. »Habe ich dir das nicht beigebracht?« »Oh, na gut, dann eben nicht«, stöhnte der Kommissar. Und während er sich den Anzug abwischte, dachte er, gar keine so schlechte Idee, um Steuereintreiber zu vertreiben. Das sollte ich auch mal mit meiner Katze versuchen. »Entschuldigen Sie bitte, meine Katze Figaro ist manchmal etwas stürmisch«, sagte der Restaurantkettenbesitzer. »Ist schon gut. Wo ist Frau Floyd?«, fragte der Inspektor. »Die ist gerade außer Haus. Tut mir leid. Wieso wollen Sie das wissen?«, antwortete und fragte Herr Floyd. »Weil wir sie verdächtigen, ein Museumsexponat gestohlen zu haben«, erklärte der Kommissar.
»Wie bitte? Das muss ein Missverständnis sein«, beschwerte sich der Mann.
»Können wir mal Ihr Haus durchsuchen?«, fragte der Kommissar.
Gerne. Sie werden aber sehr viel Zeit und Energie verschwenden werden müssen, denn meine Villa hat 38 Zimmer, verteilt über 4 Stockwerke und ich besitze keinen Aufzug. Bei der letzten Bemerkung stieß der Kommissar einen Fluch aus, den ich in einem kinderfreundlichen Krimi nicht wiedergeben kann. Nach der Durchsuchung von 17 Schlafzimmern, 11 Bädern, 2 Esszimmern, dem Garten, einem Wohnzimmer so groß wie eine Wohnung, einem noch größeren Katzenzimmer, 3 privaten Gourmet-Restaurants für die Katze, einem Massagesalon für die Katze, einem Klassenzimmer für die Katze, jede Menge anderen Räume und dem Steigen jeder Menge Treppen, waren die beiden matt. Es war schon fast Mitternacht und die beiden hatten um 15 Uhr angefangen. Wir schlafen erst mal eine Nacht darüber, schnaufte der Inspektor. Der Kommissar hörte ihm gar nicht zu. Er fragte sich, wie viele verschiedene Sachen Figaro wohl essen musste, damit sie 3 Gourmet-Restaurants brauchte. Tja, die Inspektion war wohl für die Katz, bedauerte der Inspektor. Am nächsten Tag war Frau Marie an der Reihe. Sie war eine Schauspielerin, die man kennen muss, denn sie spielte in vielen Filmen, doch der Kommissar kannte sie trotzdem nicht. Als sie aus dem Auto ausstiegen, wettete der Kommissar mit Herrn Hock um 5 Euro, dass das 4-stöckige Mehrfamilienhaus keinen Aufzug hatte und dass Frau Marie im 4. Stock wohnte. Und er wurde prompt um 5 Euro reicher. Als der Kommissar nach gefühlten Stunden oben ankam, klopfte er an die Tür von Frau Marie. Eine braungebräunte Frau mit schwarzen Locken öffnete die Tür. Sie trug ironischerweise ein T-Shirt, auf dem eine Penrose-Treppe abgebildet war, und der Kommissar fühlte sich veräppelt. »Guten Tag, Herr Kommissar«, begrüßte die Frau Herrn Police. »Woher wissen Sie, dass ich ein Kommissar bin?«, fragte dieser. »Ich habe Ihr Ankommen gerade aus dem Fenster beobachtet.« »Gut erkannt, aber ich erkenne an Ihnen auch etwas.« Die Hand der Frau passte perfekt zu dem Bild, das die Kameras im Stadtmuseum aufgenommen haben. Eine Frau mit schwarzen Locken öffnete die Tür. »Ich erkenne an Ihnen auch etwas.« Der Kommissar erkannte plötzlich etwas. Die Hand der Frau passte perfekt zu dem Bild, das die Kameras im Stadtmuseum aufgenommen hatten. »Dürfen wir bitte hereinkommen?«, fragte der Inspektor freundlich. »Aber gern«, antwortete Frau Marie und lächelte. Die beiden teilten sich auf. Der Kommissar ging ins Wohnzimmer, der Inspektor in den Flur. Mitten im Wohnzimmer stand ein Sofa, davor ein riesiger Fernseher. Ein luxuriöser Teppich und ein Kronleuchter schmückten den Raum. Links stand ein breiter Wandschrank aus dunklem Holz, darauf ein paar Fotos. Der Kommissar bemerkte natürlich sofort etwas Verdächtiges. Eines der Fotos war fast genau gleich wie das, das die Kameras aufgenommen hatten, nur ohne Tinte. »Entschuldigen Sie, woher haben Sie dieses Bild?«, fragte der Kommissar. »Ach, das«, antwortete die Frau. »Das ist das Filmplakat von dem Film »Der gestohlene Ring«, bei dem ich vor ein paar Jahren mitgespielt habe.« »Wirklich?«, fragte der Kommissar skeptisch. »Ja, wirklich«, antwortete Frau Marie selbstsicher. »Na gut, wo waren Sie vorgestern Abend?«, wollte der Kommissar jetzt wissen. »Da war ich bei einer Talkshow«, sagte die Frau. »Na gut«, sagte der Kommissar. In seinem Kopf begann es langsam zu rattern. Plötzlich wusste er, wer der Täter sein könnte. »Auf Wiedersehen«, rief er der Frau zu, und ging zusammen mit Herrn Hock zum Polizeiauto. Als die beiden nach einigen Minuten beim Museum ankamen, begrüßte sie der Museumsdirektor. »Wissen Sie jetzt, wer der Täter ist?«, fragte er erwartungsvoll. »Ja, aber wir müssen noch kurz in den Überwachungsraum gehen«, erklärte der Inspektor. Sie betraten zusammen mit dem neugierigen Direktor den bunkerartigen Raum und der Kommissar fuhr den Rechner hoch. »Was wollen Sie mit meinem Computer?«, wollte der auch anwesende Herr Fuchs wissen. Der Kommissar antwortete nicht. Er starrte weiterhin auf den Monitor. Er durchsuchte die Apps und in Photoshop History fand er schließlich das gesuchte Bild. Den Filmausschnitt mit der Tinte drauf. Also hatte ich recht mit meinem Verdacht. »Herr Fuchs, Sie sind hiermit festgenommen«, rief der Kommissar. »Aber wieso?«, fragte der Museumsangestellte. »Weil Sie das Zepter gestohlen haben«, offenbarte der Kommissar. »Sie haben hier die Stelle als Aushilfskraft angenommen, damit Sie leichter an das Zepter rankommen. Sie haben es gestohlen, sich in die Kameras gehackt, die Frames mit der Tinte und das eine Frame mit dem Filmausschnitt hineineditiert, hineingeschnitten, damit wir andere Leute verdächtigen. Und um das zu bestätigen,
sagte der Kommissar und holte das Zepter aus dem Rucksack, haben wir nochmal ihr Haus durchsucht und das hier in einem Wandschrank gefunden.
Herr Fuchs verstand, dass es keinen Sinn machte, noch irgendetwas zu leugnen.
Na gut, ich gebe es zu. Wie haben Sie das herausgefunden?
Fragte er.
Tja, jetzt haben Sie wenigstens etwas, worüber Sie im Gefängnis grübeln können, antwortete der Kommissar. Wie kann ich Ihnen nur danken? Fragte der Museumsdirektor, während Herr Fuchs von Herrn Hock abgeführt wurde.
Ach, ich weiß. Ich schenke Ihnen eine schön umrahmte Kopie eines berühmten Gemäldes, sagte er fröhlich und holte sie.
Na, das ist doch mal was, dachte sich der Kommissar, als der Museumsdirektor mit dem Bild in der Hand zurückkehrte.
Ein Meisterwerk der Kunst, die Penrose-Treppe, rief er und zeigte das Gemälde von M. C. Escher. Da musste der Kommissar herzlich lachen.
Das war der Krimi Fall Penrose-Treppen von Adam Subotic.